Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Ein Grüezi und ein herzliches Willkommen seid Ihnen, Andrea Marti. Heute spricht Kaplan Dr. Tobias Hauenstein über das zentrale Geheimnis des Glaubens, das Gebet, den ehrlichen Dialog mit Gott. Wie wir beten, warum Gott uns zuhört und wie sich Gebet im Alltag als lebendiger Dialog entfaltet. Davon wollen wir heute gemeinsam hören, lernen und die Stille als Raum der Begegnung erfahren. Und dies im Rahmen einer vierteiligen Sendereihe, heute im vierten Teil. Möge der Heilige Geist unsere Herzen öffnen und uns in Jesu Namen näher zu Gott führen. Wir wünschen Ihnen, liebe Hörerfamilie, viel Erbauung und geistlichen Gewinn.
Liebe Hörerfamilie, es freut mich sehr, dass ich wieder zu Ihnen sprechen darf. Mein Name ist Kaplan Tobias Hauenstein. Ich komme aus Oberfranken, aus Nordbayern. Bin mit 27 einmal katholisch geworden von einem ungläubigen Protestanten. Eben übergewechselt und konvertiert. Ich sage immer, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Seit 2010 bin ich Priester der Heiligen Kirche und arbeite und wohne im Erzbistum Vaduz, Liechtenstein. Am Dreiländereck Deutschland, Österreich, Schweiz. Sie hören hier den Vortrag »Das Gebet – Dialog mit Gott«. Es ist der vierte Teil hier. Ich fahre gleich fort hier. Formen des Betens. Ich habe das im ersten Vortrag schon angesprochen, kurz, und möchte das hier noch einmal vertiefen. Es gibt drei hauptsächliche Gebetsformen: das mündliche Gebet, das betrachtende Gebet und das innere Gebet. Und alle diese Gebetsformen haben ihren Platz in unseren Gebetszeiten. Das mündliche, das gesprochene Gebet ist das am weitesten verbreitete. Gott kennt zwar auch so unser Herz, aber es entspricht unserer menschlichen Natur, Dinge auszudrücken. Darum ist das mündliche Gebet eine Grundform des Betens. Außerdem hilft uns das mündliche Gebet, gemeinschaftlich zu beten, denn es erlaubt anderen, in das Gebet einzustimmen. Wir können an dieser Stelle auch daran denken, dass Jesus ja bekanntlich gesagt hat, was zwei oder drei erbitten, das wird ihnen gegeben werden. Es ist immer eine Aufforderung zum gemeinschaftlichen Gebet. Das heißt nicht, was einer erbittet, wird er bekommen, aber was zwei oder drei erbitten, das wird ihnen gegeben werden. Ein Heiliger hat einmal so schön gesagt, Gott liebt Versammlungen. Wenn Sie alleine ein Gegrüßet seist du Maria beten, haben Sie die Belohnung bei Gott für ein Gegrüßet seist du Maria. Wenn Sie mit vier anderen zusammen beten, so hat er das erklärt, dann haben Sie das Verdienst von fünf Gegrüßet seist du Maria. Wenn Sie in einer großen Kathedrale beten oder auf einem großen Gebetstreffen, können Sie sich vorstellen, was das für eine Kraft hat, dieses Gebet? Ich habe sogar mal gelesen, dass da manche Menschen da irgendwelche Messungen eben gemacht hätten. Ich habe das nicht ganz verstanden, aber ich glaube mit Sicherheit, dass das Gebet einer großen Gruppe eine ganz unglaublich große Kraft hat. Das betrachtende Gebet. Beim betrachtenden Gebet blickt man auf Bilder oder Texte, zum Beispiel Bibeltexte. Durch die Betrachtung, Meditation, das Nachdenken darüber verinnerliche ich den Gegenstand der Betrachtung, sodass er mein Leben mehr und mehr prägt. Das berühmteste betrachtende Gebet der katholischen Kirche ist sicher der Heilige Rosenkranz. Beim Rosenkranzgebet betrachtet man für die Dauer von 10 Gegrüßet seist du Maria eine Begebenheit aus dem Leben Jesu. Diese Betrachtung soll uns helfen, das Leben Jesu zu verinnerlichen. Sein Leben soll uns prägen. Der Rosenkranz kann viele gute Früchte für unser Leben bringen. Wenn ich zum Beispiel betrachte und verinnerliche, wie Jesus im Stall zu Bethlehem geboren worden ist, dann betrachte ich hier echte Demut, Anspruchslosigkeit und Einfachheit. Kann ich das mit meinem eigenen Leben einmal vergleichen? Wie groß ist hier die Demut? Wie groß ist die Einfachheit? Wie groß ist die Anspruchslosigkeit? Das Ziel des Gebetes ist es, dass dadurch sozusagen Demut, Anspruchslosigkeit und Einfachheit auch mehr und mehr mein eigenes Leben prägen. Das dritte noch hier, das innere Gebet. Das innere Gebet nennt man auch Herzensgebet. Im inneren Gebet ruht das Herz bei Gott und wird ganz still in seiner Gegenwart. Bekannt und sehr schön ist hier die Begebenheit aus dem Leben des heiligen Pfarrers von Ars. Als er einmal seine Pfarrkirche betrat, kniete ein Mann in der Kirchenbank und blickte zum Tabernakel nach vorn. Als er dies auch nach längerer Zeit immer noch tat und auch nichts gesprochen hatte oder sonst anderes getan hat, fragte ihn der Pfarrer dann: Was tun Sie eigentlich gerade? Er antwortete: Ich sehe ihn, also Jesus, im Tabernakel an und er sieht mich an. Das hat auch die heilige Theresia von Avila gesagt. Wenn du in der Anbetung bist, dann musst du nicht immer viele Worte und Gedanken machen. Es genügt, wenn du eben Jesus anschaust in der heiligen Eucharistie, wie hier dieser fromme Peter in Ars. Ich sehe ihn an und er sieht mich an. Wir müssen beim Gebet nicht immer viele Worte machen. Gott kennt unser Herz. Allein die Tatsache, dass wir in die Kirche gegangen sind und in der Bank knien oder sitzen oder stehen und uns Zeit für Gott nehmen, drückt schon aus, dass wir an Gott glauben, ihn lieben und ihm eine Freude machen wollen. Das Gebet kann eingeteilt werden nach der Absicht, nach der Intention. Man kann Gebete nicht nur nach ihrer Form einteilen, sondern auch nach ihrer Absicht. Da gibt es zum Beispiel das Segensgebet. Im Segensgebet ruft man Gottes Kraft und Segen auf sich und andere Menschen herab. Dann gibt es die Anbetung. In der Anbetung blickt der Mensch ehrfurchtsvoll auf die Größe Gottes, auf die Allmacht und Heiligkeit Gottes. Die natürliche Gebetshaltung der Anbetung ist natürlich das Knien dann. Damit drückt man aus, Gott ist groß und ich bin klein. Eine besondere Form der Anbetung ist natürlich die eucharistische Anbetung. Dabei betet man Jesus Christus im Sakrament der heiligen Eucharistie an. Dabei wird der Leib Christi außerhalb der Messe in einer Monstranz zur Anbetung ausgestellt. Es gibt das Bittgebet. Im Bittgebet wendet man sich mit seinen Anliegen an Gott. Zwar kennt Gott auch schon vorher die Sehnsucht unseres Herzens, aber das Bittgebet anerkennt Gott als die Quelle alles Guten. Diese Einsicht ist übrigens auch die Quelle für das Gegenüber des Bittgebets, das Dankgebet. Das Dankgebet hat genau aus diesem Grund eine so befreiende Wirkung. Wenn ich danke, verstehe ich mich nämlich nicht als jemand, der auf alles einen Anspruch hat, sondern als jemand, der in so vielen Dingen beschenkt worden ist. Und das macht nicht nur dankbar, sondern auch fröhlich. Das Fürbittgebet ist eine besondere Variante des Bittgebets. Im Fürbittgebet wendet man sich in den Anliegen anderer an Gott. Das zeigt die Verbundenheit der ganzen Menschheitsfamilie und ermöglicht uns, nach dem Vorbild Christi in den Dienst anderer zu treten. Der Lobpreis schließlich ist eine weitere Art des Betens. Das Lob besingt Gott um seiner selbst willen. Nicht, weil er etwas Bestimmtes für uns getan hat, sondern um seiner selbst willen. Man stimmt ein in das himmlische Lob der Engel und Heiligen. Wir kommen hier zum Abschnitt Probleme beim Beten. Wurde auch schon kurz einmal angesprochen. Wiederholung ist die Mutter des Lernens, hat mal jemand gesagt. Kann sicherlich nicht schaden, das noch einmal zu wiederholen. Schwierigkeiten mit der Konzentration und Andacht. Kann man immer andächtig und konzentriert sein? Könnte man fragen, nein, das schafft keiner. Niemand kann verhindern, dass seine Gedanken beim Gebet manchmal abschweifen. Man sollte sie nicht bewusst treiben lassen oder gar mutwillig an etwas anderes denken. Die heilige Theresia von Lisieux sagte sehr schön, wenn ihr beim Gebet manche Personen plötzlich in den Sinn kommen, dann schließt sie diese gleich ganz ruhig ins Gebet mit ein. Es kann ja gut sein, dass solche Gedanken auch von Gott kommen, der uns ans Gebet für bestimmte Dinge oder Personen erinnern will. Mich hat das auch beeindruckt, als ich mal vom heiligen Bruder Klaus, bitt für uns, dem Schutzpatron der Schweiz, gelesen hat, dass er gesagt hat, es gelingt mir kaum, ein einziges Vaterunser zu beten, ohne dass da gleich die Zerstreuung sich wieder breit, ohne dass da gleich die Zerstreuung sich wieder breit machen will. Trockenes Gebet. Beten gibt mir nichts, was soll ich machen? Einfach ausharren und weiterbeten. Es ist ein Irrtum zu glauben, ohne wunderbare und starke Gefühle sei das Gebet wertlos. Auch wenn man nichts spürt, ist das Gebet gut, gerade dann. Das ist auch in unserer Zeit so eine, ja, wie soll ich das ausdrücken? So eine Manipulation, möchte ich sagen, dass alles auf die Gefühle aufgebaut wird oftmals. Dann verlässt ein 50-jähriger Mann seine Ehefrau, die auch 50 ist, und ist dann eben mit einer 30-jährigen zusammen und sagt dann, ja, wir haben uns halt nicht mehr geliebt, die Gefühle waren nicht mehr da. Da könnte man dann schon auch sagen, guter Mann, wie definierst du denn Liebe hier? Du hast dieser Frau versprochen, eben die Treue in guten und in schlechten Tagen. Liebe ist sicherlich kein Gefühl. Wer sich nur auf das Gefühl verlässt, Entschuldigung, der hat wirklich auf Sand gebaut. Die heilige Mutter Teresa sagte, sie habe jahrelang beim Beten nichts empfunden. Das war hart für sie, aber sie hörte nicht auf zu beten, ganz im Gegenteil. Ähnlich geht es irgendwann jedem Christen. Solches Gebet ist so, wie wenn man auf die Mailbox spricht. Der andere scheint nicht zu hören, aber es erreicht ihn doch. Aber wenn er seine Mailbox nicht abhört, könnte sein, aber Gott hört immer ab. Es ist ganz normal, dass das Gebet, besonders bei Menschen, die schon jahrelang treu beten, plötzlich sehr trocken und unkonzentriert werden kann. Das ist ganz normal. Dem Gebetsanfänger schenkt Gott meist große Freude und starke Gefühle beim Gebet, damit er dranbleibt und auch Freude am Gebet findet. Dem, der treu und regelmäßig das Gebet schon eingeübt hat, braucht Gott diese Belohnung nicht unbedingt geben. Er betet auch so. Und dann wird das Gebet besonders wertvoll und verdienstvoll, da wir nicht wegen uns beten, wegen der Freude und den schönen Gefühlen, die wir dabei haben, sondern wegen Gott und seiner Ehre. Und so soll es ja auch sein. Hört Gott unser Gebet, könnte man fragen. Gott hört jedes Gebet und er reagiert auf jedes Gebet, das steht fest. Er belohnt jedes Gebet, nur er hört es nicht immer so, wie wir uns das selbst vorstellen. Wenn man da mit Kindern oder Jugendlichen spricht, dann kann man sie auch fragen, ja, hat dir deine Mama eigentlich immer alles gegeben, was du gewollt hast? Und dann überlegt das Kind kurz und sagt, natürlich nicht. Und dann kann man sagen, ja, so ist das auch bei Gott. Deine Mama weiß besser, was gut für dich ist, als du selbst. Und Gott weiß besser, was gut für dich ist, als du selbst. Deswegen macht er nicht immer das, was du haben willst. Oft macht man auch die Erfahrung, Gott scheint mich nicht zu erhören, und später entdeckt man, dass es gut so war, wie es war, dass das, was wir jetzt gewollt hätten, uns gar nicht zum Heil förderlich gewesen wäre. Freilich, manche Nichterhörungen werden wir erst im Himmel verstehen. Hier geht es um das Vertrauen. Die heilige Monika, ich wiederhole das gerne, betete jahrzehntelang für ihren Sohn, dass er sich bekehre zum christlichen Glauben. Dann wurde dieser, der heilige Augustinus, nicht nur Christ, sondern sogar ein Bischof und einer der größten Heiligen der Kirchengeschichte. Gott erhört unser Gebet, wenn wir ernsthaft meinen, was wir sagen, und wenn das, worum wir ihn bitten, wirklich gut ist für uns oder für jemand anderen. Die Bibel ermutigt uns immer zum Beten. Jakobus 5, viel vermag das inständige Gebet eines Gerechten. Ich habe aber keine Zeit zum Beten. Das hat man sich auch schon oft gehört. Man könnte antworten, Zeit hat man nicht, Zeit muss man sich nehmen. Das ist dann auch ziemlich schräg, wenn jemand Zeit hat für das und das und das und das, aber dann behauptet, dass er keine Zeit zum Beten hätte. Das Beten ist so besonders wichtig, dass man sich natürlich bewusst genügend Zeit dafür nehmen sollte. Wenn wir ehrlich sind, ist dies wohl meistens eine Ausrede, wenn jemand sagt, dass er keine Zeit zum Beten hat. Wenn wir von einem beliebigen Tag einmal eine Zeitbilanz machen würden und genau aufschreiben würden, wie viel Zeit wir für die verschiedensten, oftmals wirklich unwichtigen Dinge aufwenden, würden wir staunen. Außerdem kann man bei vielen Beschäftigungen wunderbar innerlich beten, beim Autofahren den Heiligen Rosenkranz, beim Spazierengehen auch. wie das der Papst Benedikt XVI. Immer gemacht hat. Wunderschön die Bilder, wenn er mit dem Erzbischof Genswein eben in den Vatikanischen Gärten spazieren ging. Das ist gesund für den Körper, und dabei den heiligen Rosenkranz eben gebetet hat mit dem Mitbruder. Oder man betet kurze Gebete, genannt Stoßgebete, für die man eigentlich so gut wie immer Zeit haben kann. Das hat auch der heilige Franz von Sales uns ins Stammbuch geschrieben, dass diese innerlichen kurzen Gebete ebenso wichtig sind. Er hat gesagt, wenn du kaum Zeit fürs Gebet hast oder den Rosenkranz nicht beten kannst, aber dich bemühst, immer wieder diese kurzen Stoßgebete zu beten, dann hast du eigentlich kaum einen Schaden. Wenn du aber diese Stoßgebete nicht machst, dann wird viel fehlen. Die wichtigsten Gebete. Das eigene Herz ist das beste Gebetbuch, hat einmal jemand sehr schön gesagt. Auch hier gilt das kirchliche Prinzip sowohl als auch. Das mündliche Gebet sollte unbedingt immer aus beidem bestehen. Die Grundgebete der Kirche, das Glaubensbekenntnis, das Vaterunser, das Gegrüßet seist du Maria, auch das Ehre sei dem Vater sind hier zu nennen, aber auch eigenes und freies Gebet. Es hat mal jemand gesagt, Brot ist eigentlich fast bei jeder Nahrung dabei. Wurst ohne Brot schmeckt auf Dauer nicht gut, oder Käse ohne Brot. Und so wie eben bei den meisten Mahlzeiten das Brot dabei ist, so sollten auch die Grundgebete eben dabei sein. Ich habe mal eine junge Person gefragt, wie betest du eigentlich? Dann hat sie gesagt, ich bete ein Vaterunser, zwei gegrüßet seist du Maria, dann bete ich das, was mir einfällt, frei, und dann bete ich noch einmal ein Vaterunser, zwei gegrüßet seist du Maria. Ich habe mir gedacht, ja, das klingt wirklich sehr, sehr gut. Die Grundgebete sind nicht umsonst natürlich im heiligen Rosenkranz enthalten. Das deutet auch darauf hin, wie wichtig das regelmäßige Rosenkranzgebet für uns ist. Das Vaterunser ist das wichtigste Gebet der Christen. Es wurde uns selbst von Jesus gelehrt und auch aufgetragen zu beten. Er hat bekanntlich gesprochen, Lukas 11, wenn ihr betet, so sprecht Vaterunser im Himmel. Das Vaterunser besteht aus 7 Bitten, die alles enthalten, was für uns notwendig ist. Die ersten 3 Bitten beziehen sich auf Gott, die anderen 4 Bitten sind eben für unser eigenes Heil, für unsere eigenen Anliegen gedacht. Das Glaubensbekenntnis, es gibt bekanntlich 2 Glaubensbekenntnisse, das kurze apostolische Glaubensbekenntnis und das Nizeno-Konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis. Es ist schade, dass eigentlich im deutschen Sprachraum bei der Heiligen Messe fast immer nur das kurze Glaubensbekenntnis gebetet wird. In anderen Ländern, anderen Sprachen wird da häufig auch das längere Nizeno-Konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis gebetet. Ich habe hier einmal einen wirklich sehr schönen Text entdeckt, den ich Ihnen nicht vorenthalten möchte, wenn wir über diese beiden Glaubensbekenntnisse sprechen. Das kurze, das apostolische Bekenntnis ist wie ein feiner, klarer Strom, hat jemand geschrieben, der die grundlegenden Wahrheiten des christlichen Glaubens ohne viel Ausschmückung trägt. Beide sind natürlich wunderbar, übernatürlich, traumhaft. Aber es gibt doch Unterschiede. Es ist das Erbe der frühen Kirche, ein Gebet in einfacher, ehrlicher Sprache, das wie ein Lied der Ursprünge singt, unverfälscht und direkt. Im apostolischen Glaubensbekenntnis könnte man sich vorstellen, wie den frischen Atem der frühen Christen, die noch im Schatten der Apostel und der Verfolgung in einfacher Sprache den Kern ihres Glaubens bekennen. Das größere Glaubensbekenntnis, das Nizeno-Konstantinopolitanische Bekenntnis, weil es eben von den Konzilien von Nicäa und Konstantinopel eben inspiriert ist, ist wie eine weit ausgedehnte Melodie, die die komplexeren Aspekte des Glaubens in den Chor erhebt. Ein Glaubensbekenntnis einer Kirche, die sich durch Jahrhunderte des Denkens, Feilens und der Kontroversen hindurchgearbeitet hat. Es trägt die Märsche der ökumenischen Konzilien in sich, in denen die Kirche ihre Lehre von Christus, dem Heiligen Geist und dem Wesen Gottes klärte und bekräftigte. Wunderschön diese Gedanken hier. Das apostolische Glaubensbekenntnis hat 12 Sätze. Und es ist auch schön, wie das bei Maria von Agreda beschrieben ist, wie da eben die große Mystikerin schreibt, dass wie da die Apostel zusammengekommen wären und wie sie dann gesagt hätten, ja, wir gehen jetzt in alle Himmelsrichtungen, in die Welt hinaus, wir brauchen einen Leitfaden, wir brauchen eine Zusammenfassung unseres Glaubens. Dann hätten sie gebetet und dann hätte jeder dieser 12 Apostel sozusagen einen Satz gesagt. Der Petrus sagt dann, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen sozusagen. Und der Andreas sagt dann vielleicht und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Das ist kein Dogma, das müssen sie nicht glauben, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das wirklich so war. Außerdem ist diese bekannte Mystikerin ja auch streng geprüft und von der Kirche zum Lesen empfohlen. Ein 2000 Jahre altes Gebet, das in genialer Kürze die grundlegenden Wahrheiten unseres Glaubens behandelt. Dieses Gebet stärkt besonders auch den Glauben im Betenden, also dementsprechend sollte es bei Glaubenszweifeln besonders fleißig gebetet werden. Das Gegrüßet seist du, Maria. Es ist der Glaube der Kirche, dass Maria selbst vom Himmel aus eben vom dem heiligen Dominikus den Rosenkranz gelehrt hat und ihn ihm übergeben hat und zu beten aufgetragen hat. Das sehen Sie in vielen Kirchen eben dargestellt. Maria gekrönt mit dem Jesuskind auf ihrem Schoß. Daneben kniet der heilige Dominikus im weißen Dominikanerhabit mit dem schwarzen Überwurf. Und Maria übergibt ihm gerade den heiligen Rosenkranz persönlich mit dem Auftrag, diesen zu verbreiten. Das Gegrüßet seist du, Maria, wird auch Ave Maria genannt, nach den lateinischen Worten des Beginns. Eben Ave Maria heißt Gegrüßet seist du, Maria, auf Lateinisch. Es besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil, Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen, ist die Anrede, die der Erzengel Gabriel im Auftrag Gottes zu Maria sprach. Der zweite Abschnitt, Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Lobt Maria als Gottesmutter und betet, was besonders wichtig ist für eine gute Sterbestunde. Das sollte man nicht vergessen, dass die Sterbestunde unsere wichtigste Stunde im Leben ist, und es ist so tröstlich zu wissen, dass mit jedem Gegrüßet seist du, Maria, man sich da sozusagen schon eine Hilfe für die Sterbestunde vorreserviert hat. Das Ehre sei dem Vater ist auch ein sehr altes, sehr schönes Gebet. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Der Originaltext des Gebetes ist natürlich immer der lateinische. Deswegen, wie die Kirche auch offiziell gesagt hat, sollte man beim Glaubensbekenntnis eben beten, Auferstehung des Fleisches, Carnis Resurrectionem heißt es hier. Deswegen bete ich es gerne in dieser Form, denn das ist dann die genaue Übersetzung vom lateinischen Original. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, dann heißt es Sicut erat in principio, wie es war im Anfang. Sie können natürlich auch beten, wie das jetzt oft gebetet wird, wie im Anfang. Die Psalmen, wie schon einmal erwähnt, sind Teil des Alten Testaments. Das wäre auch jedem Gläubigen anzuraten, dass er durchaus einmal im Wort Gottes, in der Bibel, das Alte Testament aufschlägt, die 150 Psalmen und dort Psalmen betet, die ihn besonders ansprechen. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir mangeln, ganz berühmt. Die Psalmen sind Gebete und Lieder, die alle Gefühle der Menschen beschreiben. Lob, Dank, Buße, Trauer, Klage, Freude, Trost, Hoffnung und Vertrauen. Die Psalmen waren und sind das Gebet der Juden und auch der Christen. Sie sind voller Abwechslung, wie das Leben selbst. Besonders schön, hier noch einmal wiederholt, dass Jesus selbst in der Synagoge, dem jüdischen Gotteshaus, die Psalmen gebetet und gesungen hat. Der Engel des Herrn, der Rosenkranz, kann man an anderer Stelle einmal genauer besprechen. Der Engel des Herrn, eben dreimal täglich gebetet, wenn die Glocken uns daran erinnern. Und dann noch ein Wort zum Amen. Das hebräische Wort Amen bedeutet nicht nur so sei es. Es drückt von der Wortherkunft auch Glaube, Zuversicht und Vertrauen aus. Im Neuen Testament kommt das Amen insgesamt 152 Mal vor. Wir sollten es am Ende unseres Gebetes immer bewusst sprechen, wie eine feierliche Unterschrift unter das Gebet. Nicht einfach so nebenbei. Das habe ich auch bei der seligen Anna-Kathrine Emmerich einmal gelesen, dass da der Himmel sich beschwert, dass das oftmals nur so nebenbei dann noch gesagt wird, schnell abgeschlossen. Wir sind hier am Ende unserer kleinen Vortragsreihe, das Gebet, Dialog mit Gott. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Gottes reichen Segen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie immer mehr betende Menschen werden, dass Sie viele Gebetserhörungen erleben und auch anderen Menschen davon berichten können, wie schön, erhaben und segensreich das christliche Gebet ist. Es segne und beschütze Sie und alle Ihre Anliegen. Der allmächtige und gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen.
Maria mit den Kindern lieb.
Uns allen deinen Segen gib.
Amen.
Amen. Vielen Dank, liebe Hörerfamilie, dass Sie heute erneut mit uns unterwegs waren und mehr über die Schönheit des katholischen Glaubens erfahren wollten. Kaplan Dr. Tobias Hauenstein hat uns gezeigt, wie Gebet zum lebendigen Dialog mit Gott wird. Dies im Rahmen einer vierteiligen Sendereihe, heute im vierten Teil. Wir danken auch Kaplan Dr. Tobias Hauenstein für das gehaltvolle Referat und wir wünschen ihm von Herzen in seinem Apostolat und in seiner Medienarbeit den besonderen Segen Gottes an der Hand Marias. Vergelt's Gott und alles Gute! Liebe Hörerfamilie, wir danken Ihnen für Ihre Gebete, Ihre Opfer und Ihre Treue. Es verabschiedet sich am Mikrofon Andrea Marti. Piezi Gott!
Gelobt sei Jesus Christus!
In Ewigkeit. Amen.